SWR 2 Zeitgenossen.
Wolfgang Thierse, Sie waren 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestages und anschließend bis 2013 stellvertretender Parlamentspräsident. Nun nach 16 Jahren Pause, in der die Union als stärkste Partei das Amt für sich beanspruchen konnte, wieder eine Sozialdemokratin, oberste Parlamentarierin Bärbel Baas. Darüber haben Sie sich vermutlich sehr gefreut, nehme ich mal an, als Sozialdemokrat haben Sie zu Beginn des vergangenen Jahres, also sagen wir mal Silvester oder Neujahr 2021, ernsthaft damit gerechnet, dass wir eine sozialdemokratische Parlamentspräsidentin und noch besser einen sozialdemokratischen Kanzler bekommen werden?
Ich war da so wenig sicher wie fast alle anderen. Im Gegenteil, war durchaus skeptisch. Wir waren ja schon gewöhnt, dass es Trauergesänge und Verabschiedungstexte für die Sozialdemokratie gab. Sie war schon abgeschrieben und beerdigt und plötzlich gibt es eine Art von Wiederauferstehung, man könnte auch etwas ironisch sagen, an der SPD ist eine Art von Wunderheilung passiert und der Wunderheiler heißt eben Olaf Scholz.
War kaum vorstellbar, Anfang des Jahres hatten Sie selber, da lag die SPD glaube ich bei 14, 15, 16%, sich vorstellen können, dass die SPD tatsächlich das Wahlziel, das Olaf Scholz ausgegeben hat, nämlich stärkste Partei zu werden oder zumindest so stark eine Regierung aus eigener Kraft bilden zu können. Haben Sie daran jemals ernsthaft geglaubt?
Also ich war so skeptisch wie andere, aber ich wollte natürlich auch um meine eigene Partei willen nichts ausschließen. Aber es ist schon ein erstaunlicher Vorgang und den wir vor allem Olaf Scholz verdanken. An erster Stelle, an zweiter Stelle natürlich auch dem Wahlkampf von Armin Laschet und vor allem von Markus Söder. Und natürlich will ich nicht vergessen an dritter Stelle der eigenen Partei, die eine Disziplin bewiesen hat, wie sie schon lange nicht mehr zu erleben war. Es sind schon drei erstaunliche Faktoren, die da gewirkt haben. Und wenn man so will, kommt noch anderes hinzu. Olaf Scholz hat ja immer damit gerechnet, dass die Deutschen, hatte mir selber gesagt, erst wohl im Sommer begreifen, dass Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin sein wird. Und dass sie sich dann erst danach fragen, wer soll denn das übernehmen? Und dann kam die Katastrophe, die Flutkatastrophe hinzu. Und das hat das emotional gestärkt. Ja, wir brauchen einen, auf den wir uns verlassen können, dem wir vertrauen können. Und das war der Moment, die Stunde von Olaf Scholz.
Dass so eine Rechnung aufgeht, ist wirklich interessant. Zwei relativ schwache Gegenkandidaten, sowohl das eigene Argument auch von Olaf Scholz und eine geschlossene SPD als Formel, das reicht schon. Reicht das dauerhaft, um die SPD wieder als Volkspartei zu etablieren?
Nein, das erklärt nur sozusagen die jähe Wendung der Stimmung im Lande. Aber die SPD hatte ja zwischendurch schon mit Andrea Nahles beginnend an ihrem Programm gearbeitet. Ein neues Sozialstaatskonzept. Es wurde intensiv in der Partei diskutiert und deswegen hat es auch ein offensichtlich überzeugendes Wahlkampfprogramm gegeben, um zu erklären, warum die Sozialdemokratie gerade in Ostdeutschland die Wahl gewonnen hat. Dort ist sie wieder stärkste Partei geworden. Und die SPD ist in diesem Jahr ausweislich dieser Wahl die einzige Partei, die in West wie in Ost ungefähr gleich stark ist. Sie ist eine wirkliche gesamtdeutsche Partei. Aber um das zu erklären, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade in Ostdeutschland die sozialpolitischen Vorschläge der SPD gezündet haben. Also der Vorschlag der Erhöhung des Mindestlohns, der erreicht in Ostdeutschland ein Drittel der Bevölkerung, jedenfalls vor allem Frauen. Und das hat natürlich auch gewirkt und die CDU hatte in dieser Hinsicht nichts anzubieten. Also man muss auch an die inhaltlichen Vorschläge denken, die die SPD gemacht hat und die sie verpflichtet ist, jetzt auch als führende Regierungspartei in dieser Koalition umzusetzen. Und Olaf Scholz als Kanzler hat das ja schon angekündigt. Im kommenden Jahr wird der Mindestlohn umgesetzt.
Klare Botschaften, sozialdemokratische Botschaften und nicht spiegelstrichmäßig ein Dutzend Sachen, sondern drei Sachen, die wirklich durchgedrungen sind. Wenn man sich seine Regierungserklärung angehört hat, hat er im Prinzip in dem Stil weitergemacht. Kann man auf Dauer so Politik machen oder ist das was für Wahlkämpfe?
Also zunächst einmal, dass die erste Regierungserklärung des Kanzlers sich auf die Koalitionsvereinbarung bezieht. Und er erläutert, das alles haben wir vor, das sollte man ihm nicht vorwerfen, das sollte man nicht kritisieren. Da geht es nicht um Pathos. Selbst wenn man sich als Sozialdemokrat gerne erinnert an die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Willy Brandt. Aber das zu wiederholen, da würden wahrscheinlich die Journalisten schreiben, das ist ein Epigone, das soll er nicht machen. Olaf Scholz ist da ganz bei sich geblieben, er hat sachlich, nüchtern noch einmal aufgelistet, das und das sind unsere Vorhaben, die wir in den nächsten Jahren verwirklichen werden. Und energisch und entschieden und pathetisch wurde er allerdings beim Thema Pandemiekrise. Denn das ist die erste Herausforderung der neuen Regierung, das hat sie sich nicht ausgesucht, diese dramatische Krise zu überwinden. Und das heißt natürlich, auf eine zerrissene und in mancher Hinsicht doch gespaltene Gesellschaft, selbst wenn man weiß, dass es eine Minderheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind, die die Impfung ablehnen, aus ganz unterschiedlichen, teilweise hochproblematischen Gründen, aber es ist trotzdem sichtbar. Und das beschäftigt und beunruhigt mich sehr, dass es eine Art von Spaltung in der Wirklichkeitswahrnehmung gibt. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die leben offensichtlich in einer anderen Wirklichkeit. Für die ist Corona eine Erfindung oder etwas, was Bill Gates oder andere erfunden haben, wer weiß was. Also diese Art von Verschwörungsmythen, ich weiß nicht was, woran Menschen glauben, das ist schon etwas Beunruhigendes. Beunruhigend deshalb, weil eine friedliche Gesellschaft, auch eine gelingende Demokratie, doch zur Voraussetzung hat, dass sich die Bevölkerung immer wieder einigen kann über das, was Wirklichkeit ist, über die Probleme, die zu lösen sind, an erster, zweiter, dritter Stelle. Aber das wird schwierig bei einer solchen zerrissenen Landschaft.
Jetzt haben Sie interessanterweise von Spaltung gesprochen. Olaf Scholz wollte das ja dezidiert nicht machen. Ein Bundeskanzler muss ja auch sammeln. Hat er einerseits gesagt, ich bin der Kanzler der Mehrheit, der großen Mehrheit, aber in einer anderen öffentlichen Äußerung gesagt, ich bin auch Kanzler der Nicht-Geimpften. Muss er das so sagen? Ist Deutschland wirklich nur polarisiert oder wirklich abgespalten oder sind das wirklich nur kleine Ränder, die dann letztlich bei der Gesamtbetrachtung der Gesellschaft so nicht relevant sind?
Also wir müssen nicht an Worten kleben. Ich habe ja gerade zu beschreiben versucht, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die eine andere Wahrnehmung von Wirklichkeit haben. Gerade angesichts des Coronavirus gibt es immer eine Menge Menschen, die das schlicht bestreiten. Es ist doch für einen Menschen wie mich und Sie schwer zu verstehen, dass selbst Menschen, die in der Intensivstation liegen, bestreiten, dass es Corona gibt. Da kann man nur sagen, das ist irgendeine Art von religiösem oder areligiösem Wahn, den sie unterliegen. Ich will damit nicht alle kritisieren. Es gibt auch Ängste, Unsicherheiten gegenüber dem Virus. Aber diese Art von Zerrissenheit gibt es in dieser Gesellschaft. Und natürlich ist der Bundeskanzler zwar nur von einem Teil der Wähler gewählt, aber verpflichtet auf das ganze Volk, für das Wohl des ganzen Volkes zu sorgen. Und das heißt natürlich, er ist in diesem Moment dazu verpflichtet, alles nur Mögliche zu tun, um für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen. Und das heißt auch, darüber zu reden, dass möglichst alle oder möglichst viele sich impfen lassen, dass gerade die Berufe verpflichtet sind, sich impfen zu lassen, die mit Menschen zu tun haben, also Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, Ärzte, im Grunde auch Lehrer und so weiter. Aber man wird auch reden müssen, ob es eine allgemeine Impfpflicht gibt, aus einem einfachen Grunde. Der Wunsch, durch Überzeugung etwas zu erreichen, ist mir sehr sympathisch. Überzeugen ist mir immer viel lieber, als irgendetwas zu befehlen. Aber wenn es Menschen gibt, die sich nicht überzeugen lassen wollen, die man damit erreicht, dann muss man überlegen, wie man sie doch erreicht. Und dann muss man daran erinnern, dass Freiheit ja nicht Verantwortungslosigkeit heißen darf. Dass meine Entscheidung, mich nicht impfen lassen zu lassen, nicht nur mich selbst betrifft, sondern Folgen hat für andere. Und dass sozusagen bei der eigenen Entscheidung die Wirkungen auf andere, die Folgen für die Mitmenschen und für den Sozialstaat insgesamt zu bedenken sind. Alles andere ist ein problematischer, einseitiger und, wie ich finde, nicht zu vertretender Freiheitsbegriff.
Wir nehmen uns auch die Freiheit, heute mit offenem Fenster dieses Interview zu hören. Das sage ich jetzt für die Hörer, die uns zuhören und vielleicht ein wenig Verkehrsgeräusche im Hintergrund hören. Das nehmen wir im Kauf in Zeiten wie diesen sehr gerne. Kommen wir nochmal darauf zu sprechen, auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Das ist ja eine Fortschrittskoalition, nennt sie sich selber, mehr Fortschritt wagen. Das erinnert doch nun wirklich an Willy Brandt. Ist das sicherlich auch kein Zufall? Wir gucken gleich noch auf die Zeit, die Sie aktiv als Politiker, als Bundestagspräsident erlebt haben, 98 bis 2005, vor allen Dingen, als die Regierung von Gerhard Schröder ins Amt kam und Sie Bundestagspräsident war. Aber fangen wir doch mal an aus der Zeit 69, die Sie nur indirekt beobachten konnten, weil Sie ja in der DDR gelebt haben. Wenn man vergleichen will, diese neue Koalition, sind die Vergleiche mit 69 und 98 irgendwie koscher, sind die in Ordnung, kann man die ziehen oder ist das jetzt was völlig anderes?
Ach, Vergleiche sind immer erlaubt, mhm, und sie sind dann mehr oder minder angemessen oder das Ergebnis des Vergleichs heißt ja nicht Übereinstimmung, sondern man wird dann auch vor allem auf die Unterschiede kommen. Damals war es eine Aufbruchsstimmung deshalb, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik einen sozialdemokratischen Kanzler gegeben hat und jetzt ist Olaf Scholz bereits der Vierte, also das ist nicht die große Neuigkeit, sondern in bestimmter Art der demokratische Wechsel gehört zur Normalität der Bundesrepublik Deutschland. Das ist gut so, dass es so ist und die Art und Weise, wie er vollzogen worden ist, finde ich, ist geradezu beispielhaft für die Welt. Ich glaube, viele anderen Länder, viele Demokraten schauen da voller Respekt nach Deutschland, wie das geht, wie friedlich, wie freundschaftlich unter Demokraten Regierungswechsel stattfinden. Und das will ich nun ausdrücklich festhalten und loben. Aber die Unterschiede zu 69 sind schon groß. Wir leben in einer wirklich anderen Welt. Ich nenne nur die Stichworte Globalisierung. In einer viel offeneren Welt, die aber auch viel stärker geprägt ist durch Konkurrenzen, auch durch Unordentlichkeiten. Ich meine, die Welt war nicht schöner, das bestreite ich nicht, aber sie war eine durch die Zweiteilung, durch den Ost-West-Systemkonflikt geordnete Welt und darin übersichtlicher. Wir leben in einer unübersichtlicheren Welt. Wir leben in einer Welt von Dauerkrisen. Finanzmarktkrise, jetzt die Pandemiekrise, die internationalen Konflikte. Die große Hoffnung von 1990, dass ein goldenes Zeitalter des Friedens ausbreche, die ist wirklich nicht eingetreten, sondern alte und neue Konflikte beherrschen die Welt und sie erscheinen fast unlösbar, jedenfalls sind sie Quellen der Natur. Es kommt hinzu etwas, was ganz wichtig ist, ein Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das Internet gab es damals noch nicht. Das heißt also eine Multiplizierung von Kommunikationsmöglichkeiten, aber nicht nur eine Demokratisierung darin, das wäre ja die freundlichere Seite, sondern wir erleben doch auch, dass das Internet gewissermaßen Räume bietet des Austausches von Vorurteilen, der Pflege von aggressiver Kommunikation. Das ist doch auch etwas durchaus Beunruhigendes. Und wenn man dann noch sieht, dass ja insgesamt wir in einer nochmal bunteren, pluralistischeren Gesellschaft leben im Vergleich zu 69. Ergebnis einer offenen Welt ohne Grenzen, dann ist auch das eine Herausforderung, denn diese Pluralität unserer Gesellschaft ist ja keine Idylle, sondern steckt voller Konfliktpotenzial und damit so umzugehen, dass sie friedlich und produktiv gelöst werden, die Konflikte, das ist eine der großen Herausforderungen. Also die Unterschiede zu 69 sind beträchtlich.
Und zu 98?
Zu 98 sind sie ohne Zweifel geringer als zu 69. Da gibt es mancherlei Verwandtschaften, aber das, was ich genannt habe, dass wir in Dauerkrisen leben, das gab es damals so noch nicht. Selbst wenn ich mich erinnere, dass 98 sozusagen eine der ersten Probleme, mit denen es Rot-Grün zu tun hatte, der Jugoslawien-Konflikt war, auch schon Flüchtlingsbewegungen und so weiter, dann weiß man, es war auch damals keine Idylle, selbst wenn man manches Ungemach von damals inzwischen vergessen hat. Aber dieser Zustand einer Dauerkrise und einer Verschärfung äußerer und innerer Konflikte als Dauerzustand, das ist schon eine ziemliche Herausforderung.
Nun hatten wir mit Rot-Grün 1998 auch ein neues Modell auf Bundesebene als politische Koalition. Und man hatte damals so ein bisschen den Eindruck, jetzt sind nach 16 Jahren, vor allem in den letzten Jahren unter Helmut Kohl, ist doch einiges an Mehltau über dieses Land gestreut worden. Das wurde weggepustet mit der neuen Koalition. Einige Modernisierungssachen, beispielsweise im Einwanderungsrecht oder Ehe für alle, wurden angestoßen. Das waren eindeutig Modernisierungsimpulse. Es ist ja auffällig, dass in dieser neuen Ampelkoalition auch viele gesellschaftspolitische Punkte, Stichwort Abtreibung, Stichwort Transsexuellengesetz und einige Dinge mehr, die als leichte Modernisierungsschritte wahrgenommen werden könnten. Ist das auch eine Parallele, die man ziehen kann zu 1998? Haben wir wieder so viel Mehltau angelegt?
Will ich nicht sagen, darum geht es auch nicht. Also die Verwandtschaft ist schon mit dem programmatischen Titel damals mehr Demokratie wagen, jetzt Fortschritt wagen. Also die Ampelkoalition versteht sich ausdrücklich als Modernisierungskoalition. Aber das sind natürlich vor allem folgende Herausforderungen. Erstens die Verhinderung der Klimakatastrophe. Das heißt eine wirklich umgreifende ökologische Veränderung unserer Art zu produzieren und zu konsumieren. Das scheint mir die eigentlich ganz große Herausforderung. Das ist die Modernisierung, um die es geht. Und die ist von geradezu existenzieller Natur, wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen. Das zweite ist sozusagen eine mehr technologische Modernisierung, die aber auch von erheblicher Wirkung sein dürfte, nämlich die digitale Transformation an erster Stelle der Wirtschaft, aber natürlich auch von Wissenschaft und Kommunikation. Das wird auch Folgen haben. Dann folgt als drittes etwas, was ich schon angesprochen habe. Wir leben in einer vergleichsweise ungeordneten Welt. Die Vereinten Nationen haben wirklich keine Kraft. Die außenpolitische, die internationale Konfliktlage ist unübersichtlicher geworden. Verträge, die rechtlichen Rahmen haben nicht mehr die Wirksamkeit, die wir uns wünschen müssen. Also, was wird aus Europa? Welche Art von geopolitischer Akteur kann er sein? Muss er sein? Welche Art von Politik des Westens kann es überhaupt geben? Gegenüber zum Beispiel Russland, gegenüber zum Beispiel China. Welche Rolle sollen dabei Menschenrechte spielen? Welche Rolle müssen vernünftigerweise auch Interessen spielen? Nüchterne, legitime Interessen. Wie können wir zu einem Ausgleich kommen, der immer noch nicht erreicht ist zwischen Nord und Süd? Also wirklich dramatische internationale Probleme. Und an vierter Stelle komme ich dann auf die Stichworte, was können wir innerhalb unserer eigenen Gesellschaft tun, um ein Doppeltes zu erreichen, die Liberalität dieser Gesellschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln, aber auch Verlässlichkeiten, Bindungen zu stärken. Denn je offener eine Welt ist, je dramatischer die Veränderungen sind, umso größer ist das Bedürfnis von Menschen nach Sicherheiten, nach Zuordnung, wie ich das vielleicht etwas vornehm oder freundlich nenne, das Bedürfnis nach Beheimatung. Das kann Politik nicht allein beantworten, aber Politik muss immer wieder ermöglichen, dass es Beheimatungsangebote gibt für die Menschen. Und das ist nicht ganz leicht in einer so bunten, widersprüchlichen Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben.
Sie waren 1998 bis 2005 Bundestagspräsident, ein durchaus couragierter und auch umstrittener, insbesondere bei der CDU haben sich zu der Zeit keine Freunde gemacht, weil sie die CDU dazu verpflichtet haben, in Millionenhöhe Strafgelder zu zahlen wegen ihrer schwarzen Kassen. Das hat ihnen sicherlich den Hass von Ex-Kanzler Helmut Kohl eingehandelt, der sie auch schon mal mit Nazis verglichen hat. Im Rückblick, wären Sie heute genauso streng und couragiert wie damals?
Ja, sicher, denn ich habe ja meine Pflicht getan als Bundestagspräsident. Meine Entscheidung in Sachen schwarze Kassen, die hat ja die CDU durch alle gerichtlichen Instanzen angefochten und in allen Instanzen bis zum Bundesgericht wurde mir Recht gegeben. Umso schlimmer für mich in den Augen der CDU. Aber das war meine Pflicht. Ich habe mich an Recht und Gesetz zu halten. Ich habe ein fairer und gerechter Parlamentspräsident zu sein. Das würde und müsste ich auch heute sein. Nur zu meinem Glück gab es damals noch keine AfD, noch keine immer wieder mehr oder minder antidemokratischen Attacken, Zwischenrufe, Beleidigungen, das macht es schon schwer. Manchmal habe ich Lust, nochmal in die Bütt zu steigen, eine Rede zu halten, wenn mich ein Thema besonders interessiert und ich meine, dazu könnte ich was sagen. Aber Bundestagspräsident, mich diesem täglichen Ärger aussetzen, dazu ist meine Lust ziemlich gering.
Das musste Wolfgang Schäuble auf sich nehmen. Er war der erste Bundestagspräsident, der die AfD sozusagen im Parlament hatte. Frau Baas ist jetzt seine Nachfolgerin. Was wird sie für Aufgaben haben? Nicht nur der Umgang mit der AfD. Glauben Sie, dass auch sie so eine Kernaufgabe hat? Bei Herrn Lammert war es vielleicht noch das Selbstverständnis des Parlaments, auch gegenüber der Mediendemokratie. Bei Herrn Schäuble sicherlich der Umgang mit der neuen Fraktion der AfD. Was kommt auf Frau Baas zu?
Also ich wünsche mir sehr, dass ihr etwas gelingt, was den Vorgängern nicht gelungen ist, nämlich eine Wahlrechtsreform. Die kann sie als Bundestagspräsident nicht alleine machen, aber endlich den Versuch zu unternehmen, dass die Bundestagsparteien sich einigen auf eine vernünftige Reform, die nicht ganz leicht ist, aber auch eine Reform, die die Vergrößerung, die immer weitere Vergrößerung des Parlaments verhindert, sondern die wieder auf die Nähe, die Normgröße von etwa 600 zurückschraubt. Das wäre wichtig und würde auch dem Ansehen des Parlaments dienen, glaube ich. Das ist eine große Herausforderung für Sie.
Glauben Sie, dass sie das schaffen kann? Wolfgang Schäuble hat sich daran ja die Zähne ausgebissen.
Ja, ich hoffe sehr, dass die CSU diesmal bereit ist. Denn der Versuch der Einigung ist ja zuletzt an der CSU gescheitert, weil sie, wie man sieht, zu Recht aus dem jetzigen Wahlrecht Vorteile gezogen hat. Aber ich hoffe, der öffentliche Druck ist so groß und die Mehrheitsverhältnisse sind auch ein bisschen anders, dass es vielleicht gelingen könnte.
Nochmal zurück zur AfD und nochmal zurück auf die letzte Bundestagswahl. Dort hat die AfD zwar insgesamt etwas verloren, im Westen vor allem. In Ostdeutschland ist sie aber teilweise stärkste Partei geworden, vor der CDU. Wie kommt das? Warum gerade dort?
Das ist nicht so leicht zu erklären und zu rechtfertigen schon gar nicht. Aber vielleicht kann man es so versuchen. Die Ostdeutschen haben nach 1989 dramatische Veränderungen erfahren, erlebt, erlitten, manche erfolgreich bestanden, manche sind unter die Räder gekommen. Dramatische Veränderungen erzeugen Unsicherheit und Ängste. Und jetzt erleben sie die nächste Welle dramatischer Veränderungen, die nicht minder große Veränderungen sind. Globalisierung, digitale Transformation, Pluralisierung der Gesellschaft, offene Welt und so weiter. Und das erzeugt Ängste und Unsicherheiten und das Bedürfnis nach einfachen, klaren Antworten. Das Bedürfnis danach zu sagen, nein, wir können das verhindern. Das ist die Stunde der Populisten, das ist die Stunde der konservativen Populisten, das ist die Stunde der Rechten, der rechtsextremen Populisten. Also ich will damit das nicht rechtfertigen, aber man muss ein bisschen verstehen, dass es die Unsicherheiten und Ängste in Ostdeutschland nochmal deutlich größer sind als im Westen. Die Dramatik der Veränderung ist die gleiche, aber sie trifft in Ostdeutschland auf Menschen, die mit Mühe und Not dramatische Veränderungen bestanden haben. Und das macht empfänglich für die Botschaften der Rechtsextremen.
Sie haben ja in diesem Zusammenhang irgendwann mal gesagt, dass Sie sich ein bisschen schämen für die AfD-wählenden Ostdeutschen. Aber wie kommt man raus? Man kann ja nicht nur mit dem Finger zeigen auf solche Leute, die vorher vielleicht andere Parteien gewählt haben. Man kann aber auch nicht immer alles verstehen sozusagen. Nein, wo ist die Lösung?
Ich habe ja nur zu erklären versucht, um auf diesen Unterschied. Und natürlich darf man nicht alles billigen. Und ich sage ausdrücklich, es ist nicht nur eine Herausforderung an die Politik. Die Politik, Regierungspolitik, egal von welcher Partei sie gestellt wird, hat die ökonomischen, sozialen Probleme zu lösen, die mit diesen Veränderungen verbunden sind, um damit Ängste abzubauen. Aber das wird immer schmerzlich bleiben. Jede Veränderung, und sei sie auch so, dass sie am Schluss gelingt, ist mit Unsicherheiten und Schmerzen verbunden. Und deswegen sind Menschen ängstlich, aggressiv, unsicher und fordern einfache Antworten. Politik kann die nicht immer liefern, aber trotzdem erkennbar, um Lösungen zu suchen. Also zum Beispiel für den Abbau der Arbeitsplätze im Braunkohlentagebau so schnell und so überzeugend wie möglich neue Arbeitsplätze schaffen. Es wird keine Wunder geben. Aber ich sage, es geht weit über die Politik hinaus. Das Gespräch zwischen Politikern und ängstlich aggressiven Bürgern ist unerhört schwierig, weil das immer mit einer Vorwurfsdistanz verbunden ist, mit einer Schuldzuweisungsdistanz gegenüber den Politikern. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass die Bürger miteinander sprechen. Das Gespräch zwischen Nachbarn, zwischen Verwandten, zwischen Kollegen, so konkret wie möglich. Was sind deine Ängste? Worüber regst du dich aus? Was ist der Anlass deiner Wut? Als Politiker kann man gar nicht so mit den Bürgern reden. Die Beispiele, die wir erlebt haben, die ich selber auch erlebt habe, sind immer problematisch, endet immer nur in Vorwürfen und Beschimpfung, aber von Nachbar zu Nachbar. Es ist also eine Aufgabe der Demokraten, den alltäglichen Anstand und die Demokratie im Gespräch mit den ängstlich Aggressiven zu verteidigen.
Gibt es denn noch die Chance, dass die Nachbarn sich gegenseitig davon überzeugen, dass Impfen richtig ist, dass die Impfpflicht vielleicht legitim ist und unterstützt werden muss? Oder spaltet das die Gesellschaft
wieder? Es ist ganz schwierig. Alle Erlebnisse, die mir berichtet werden, auch die man ja nachlesen kann, sind so, dass selbst in Familien darüber nicht mehr gesprochen werden kann, dass alle sich zu Weihnachten vorgenommen, bloß nicht über dieses Thema. Weil man lebt in diesem Punkt in verschiedenen Welten. Das ist ja etwas, was mich unerhört beunruhigt. Und ich weiß nicht, wie man da herauskommt. Und trotzdem, es hilft ja nicht, sich wechselseitig zu beschimpfen. Aber man muss sich doch kritisieren können. Ich habe jetzt gesagt, es sei ein problematischer, in bestimmter Hinsicht vereinseitigt verkommener Begriff von Freiheit, wenn man sie trennt von Verantwortung. Wenn man nicht bedenkt bei der eigenen Entscheidung, pro oder contra impfen, welche Folgen sie für andere hat. Dabei wissen wir doch alles, die Krankenhäuser, die Intensivstationen sind voll mit Ungeimpften und andere Kranke, die lebensbedrohlich erkrankt sind, können nicht in die Intensivstation. Das heißt, mich nicht impfen zu lassen, hat Folgen für meine Mitmenschen. Das muss man doch bei der eigenen Entscheidung mitdenken. Aber genau für diese Erläuterung, diese Äußerung, wäre ich wild beschimpft. Hm. Ich hätte keine Ahnung, ich sah einen Nazi, ich sah ein alter, verkommener Mann, der nichts mehr versteht. Da merkt man, wie geteilt, wie gespalten wir an dieser Stelle sind.
Hat Corona unsere Gesellschaft, wir haben eben über die Familien gesprochen, auch Individuen, ihren einzelnen Entscheidungen, hat Corona die Gesellschaft mittelfristig verändert?
Das wird man sehen, ich bin kein Prophet. Hm. Es wird nur etwas deutlich, wie man ja überhaupt sagt, Krisen machen sichtbar, was vorher schon da ist. Und machen sichtbar die Trennung, die Spaltung, die Zerrissenheit in der Wirklichkeitswahrnehmung, ein problematisches Verständnis von Freiheit, wie ich meine. Ja? Freiheit gewissermaßen als Individualismus, als meine Entscheidung für mich selber. Dabei können wir nur frei sein im Leben mit anderen. Meine Freiheit kann nur eine Freiheit sein, wenn sie die Freiheit anderer einschließt, wenn sie deren Lebensmöglichkeiten einschließt. Das wird plötzlich deutlicher. Und ich hoffe sehr, dass wir, wenn wir diese Pandemie überwunden haben, über solche Grundfragen unseres Zusammenlebens, über den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung, von Freiheit und Solidarität, von Freiheit und Gerechtigkeit neu debattieren. Denn wenn wir doch etwas begreifen könnten in dieser Pandemie, ist, wie sehr wir als Einzelne hilfsbedürftig sind, kommunikationsbedürftig sind, nicht alleine leben können. Wir sind sogar so staatsbedürftig. Nur wenn es einen funktionierenden Sozialstaat gibt, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ist eine solche Krankheit nicht lebensbedrohlich über die existenziellen Maße hinaus. Und das heißt, der Sozialstaat ist organisierte, politisch verantwortete Solidarität. Und genau diese Solidarität, die da sein muss, damit ich frei leben kann. Ich hoffe, dass wir so etwas begreifen, wenn wir ernsthaft in und nach dieser Pandemie nachdenken, über ihre Folgen.
Wie ist es Ihnen persönlich gegangen mit der Corona-Zeit?
Ich bin zum Glück gesund. Ich habe meine dritte Impfung, obwohl ich ja nun schon in einem fast biblischen Alter bin, von 78, hatte ich bisher Glück gehabt. Und ich habe mich auch immer, weil ich das für selbstverständlich halte, an die Regeln gehalten. Weil es ja nicht nur um meine Gesundheit geht, sondern auch um die Gesundheit aller anderen, mit denen ich zu tun habe.
Vorsicht, aber keine Angst?
Nein, jenes leise Spur von Angst, die man hat, weil man weniger um mich selbst, sondern um seine Mitmenschen, die man ja nicht, weil man sieht, das ist eine wirkliche Bedrohung. Und ich möchte doch die Menschen, die ich liebe, die möchte ich doch nicht gefährden. Um die habe ich ein bisschen Angst. Und ein bisschen Angst um dieses Land, dass es nicht zerfällt, mehr als notwendig. Dass Streit zu unserer Demokratie gehört, ein Wesenselement von Demokratie, ist, dass wir nicht alle derselben Meinung sind, auch in dieser schwierigen Pandemiefrage. Ja, das akzeptiere ich. Aber mir fällt es schwer zu akzeptieren, dass Menschen nicht begreifen, dass ihr Verhalten Auswirkungen auf andere hat und dass sie diese Auswirkungen mit bedenken müssen. Denn sich nicht impfen zu lassen, ist nicht nur eine Meinung, die unter die Meinungsfreiheit fällt, sondern sich nicht impfen lassen, ist ein Tun mit Folgen für meine Mitmenschen.
Ängstlichkeit passt ja ohnehin nicht zu Ihnen. Sie waren ja sogar so furchtlos, dass Sie den Schwaben auf dem Prenzlauer Berg gesagt haben, das Schrippenthema, wenn Sie mit dem Südwestrundfunk reden, kommen Sie da nicht dran vorbei, dass Sie Schrippen kaufen sollen und keine Brötchen. Zwei Sätze Ironie und so viel Folge. Haben Sie damit gerechnet?
Nein, ich hatte auch gedacht, dass man ironische Bemerkungen, die in Berlin jeder versteht und heiter belacht hat, dass man im Schwabenland das so bitter ernst genommen hat. Aber das Ganze war auch ein Phänomen, was etwas über die Medienkultur in Deutschland aussagt. Schweigen, zwei Wochen Schweigen über diese zwei Äußerungen in einem langen Interview, heiteren Interview. Und erst als die Bild-Zeitung in Stuttgart damit aufmacht, Thierse hetzt gegen die Schwaben, dann ging es los.
Aber
und das sagt etwas aus über die Medienrealität in diesem Lande.
Aber Sie sind ja trotzdem ins Schwabenland gegangen und haben sich geäußert dazu.
Ja, aber natürlich auf die heiterste Weise, wie sich das gehört. Ja. Ja. Dann habe ich Abbitte getan und habe eine Karnevalsrede gehalten und dabei die Schwaben in den siebten Himmel und die Berliner in die Hölle gelobt oder verdammt. Und es war ein wirklich heiterer und schöner Abend.
Jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Sie haben sich Anfang des Jahres im Frühjahr in die Identitätspolitiksdebatte eingemischt. Sie haben ein Essay geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie haben Kritik geübt an gewissen Erscheinungsformen von Cancel Culture, Sprechfair und Gebote, kulturelle Anmaßungen, die Sie gerade en vogue sind in der akademischen Szene. Da haben Sie sehr viel Ärger bekommen, auch mit der eigenen Partei. Haben Sie damit gerechnet, dass Kevin Kühnert und Frau Esken sich für Sie schämen wollten?
Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber es waren auch nur die beiden.
Ja.
Alle anderen, ganz, ganz viele, Hunderte. Ich habe über 1000 Mails und Briefe und wer weiß was alles bekommen, haben sich mal bedankt und zugestimmt, auch aus der eigenen Partei. Und inzwischen ist das alles auch geklärt. Saskia Essen und Kevin Kühnert, wir haben miteinander gesprochen, sie haben sich dafür entschuldigt, für diese irritierende Äußerung. Es ging ja gar nicht um die Sozialdemokratie, es geht um diese Gesellschaft, ja. Um die einfache Frage, wie eine pluralistische, also in jeder Hinsicht vielfältige Gesellschaft friedlich zusammenlebt. Und das Ja zur Pluralität, das Ja zur Vielfalt muss doch nach meiner Überzeugung einschließen, das Interesse an Gemeinsamkeit. Vielfalt nämlich erzeugt noch nicht Gemeinsamkeit, sondern an der Gemeinsamkeit muss man arbeiten. Was ist das Wir? Was verbindet uns, indem wir verschiedene sind? Muss es doch auch etwas geben, worin wir gemeinsam sind. Und daran muss man arbeiten. Und das darf man nicht aufs Spiel setzen durch verschärfte Konfrontation. Und das war sozusagen eigentlich die Zielrichtung meines Essays. Und die Reaktion auf der einen Seite heftige Beschimpfungen und auf der anderen Seite ein Ausmaß an Zustimmung, womit ich auch nicht gerechnet habe. Und das Irritierende war, dass mir ganz viele gesagt und geschrieben haben, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie wagen, etwas auszusprechen, was wir nicht auszusprechen wagen. Sie haben sich für meinen Mut bedankt. Das hat mich irritiert, dass viele Menschen meinen, dazu gehöre inzwischen Mut. Und das darf nicht sein. Ich bin für den Freimut der Debatte bei Anerkennung der Regeln von Fairness, ohne andere zu beleidigen und zu erniedrigen. Das gehört dazu. Aber es darf doch nicht sein, dass das nur noch zählt, wer etwas sagt, aus welcher Betroffenheit und nicht mehr zählt, was einer sagt und mit welchen Argumenten. Denn betroffen sind wir auf unterschiedliche Weise alle. Aber ich kann natürlich mich nicht vollständig in die Welt eines Schwarzen, eines Homosexuellen oder was auch immer, welche Betroffenheiten es gibt, versetzen. Alle haben das Recht, für Anerkennung zu kämpfen. Alle haben das Recht, für ihre Interessen öffentlich einzutreten. Aber doch so mit dem Respekt, dass andere andere Interessen, andere Erfahrungen, Betroffenserfahrungen haben und dass nicht nur diese Betroffenheitserfahrungen gegeneinander in Stellung gebracht werden, sondern dass man gewissermaßen ein Drittes sich argumentativ zu einigen versucht. Jedenfalls auf der argumentativen Ebene streite und nicht nur Betroffenheiten gegeneinander richtet.
Seine eigene Identität, seine eigene Betroffenheit, sein möglicherweise Opferstatus in den Vordergrund stellen, ist das links?
Das ist nicht nur links. Es gibt ja eine rechte Identitätspolitik. Da gibt es ja sogar eine richtige Bewegung, die Identitären.
Ja.
Die zielen auf nationale Homogenität, auf den Ausschluss von anderen, auf den Ausschluss von Vielfalt. Das lehne ich entschieden ab. Aber ich habe mich gewarnt gegen bestimmte Überspitzungen von linksidentitärer
Politik. Ist das denn der Spiegel der rechten Identität, diese linke Identitätspolitik?
Nicht einfach, aber natürlich gibt es schon so, dass Menschen, die sich benachteiligt fühlen, mit Gründen, dass die leidenschaftlich und heftig sich äußern, das kann ich verstehen. Aber warum die Angriffe auf die anderen? Meine Lebenserfahrung ist eine ganz einfache. Je heftiger jemand angegriffen wird, umso mehr wehrt er sich und umso weniger ist er bereit zu selbstkritischer Reflexion und Veränderung. Und meine politische Lebenserfahrung ist auch ganz einfach. Wenn ich Mehrheiten überzeugen will, für Minderheiten etwas zu erreichen, dann hilft es nicht, sie anzugreifen, sondern muss ich mit ihnen argumentieren und sie nicht beschimpfen und sie nicht verdächtigen. Aber wenn ich höre, Weißsein ist der Kern des Rassismus, dann macht mich das insofern ratlos, weil ich aus meinem Weißsein nicht aussteigen kann. Und eine Mehrheit in diesem Land daraus auch nicht aussteigen kann, denn die genetische Prägung ist nicht veränderbar. Also sage ich, weniger diese frontalen Angriffe, sondern gemeinsam streiten, wie wir rassistische Benachteiligungen überwinden, wie wir Diskriminierung überwinden. Und die gibt es ja bei der Karriere, bei Wohnungssuche, bei vielen anderen, im Alltag. So konkret wie möglich Diskriminierungen, Benachteiligungen bearbeiten und überwinden. Aber dazu brauche ich nicht den ideologischen Überbau einer Konfrontation ziemlich fundamentaler Art.
Naja, aber dann gibt es ja das Paritätsdenken, dann gibt es die Sprachideen, wie man Sprache neu steuern, neu sortieren soll. Das sind ja alles doch Möglichkeiten, die dort angewendet werden, die auch auf großen Widerstand stoßen.
Ja, aber dann ich beobachte das mit einem, wie soll ich sagen, besorgten Interesse, dass es so eine eigentliche, auch sprachliche Spaltung in dem Lande gibt. Auf der einen Seite eine gendersensible, rassismussensible Sprache an Universitäten und in Redaktionen. Und auf der anderen Seite die Mehrheit von Menschen, die einfach so weiterredet wie bisher. Also die nicht das Gender-Sternchen spricht und Ähnliches. Und das beunruhigt mich, diese eigentümliche Spaltung. Und ich denke mir dann so schlichten Gemütes, ich bin nicht sicher, ob durch Sprachveränderungen Wirklichkeitsveränderungen schon erreicht werden. Jedenfalls, wenn ich das richtig beobachtet habe, die bisherigen, wahrscheinlich nicht ausreichenden Fortschritte in Sachen Gleichstellung der Geschlechter sind ohne Genderstern erreicht worden. Aber es sind wirkliche Fortschritte. Oder wenn ich an ein vielleicht lächerliches Beispiel erinnern darf, im Westen Deutschlands wurde irgendwann mal entschieden, Lehrlinge nicht mehr Lehrlinge zu nennen, weil das angeblich irgendetwas Diskriminierendes hätte. Und man hat ein Wortungetüm dafür erfunden. Auszubildender, abgekürzt Azubi. Wenn ich richtig sehe, hat das für die ehemaligen Lehrlinge nichts bewirkt. Aber dass sie mehr Geld bekommen und dass die Ausbildungsprogramme verändert worden sind, das hat was bewirkt, nicht der Titel Azubi. So nüchtern würde ich das gerne betrachten.
Sind das vielleicht die Kinderkrankheiten dieser neuen linken Identitätsbewegung, wie damals bei den 68ern, die ja auch ordentlich über die Stränge geschlagen haben?
Ja,
dann liberalisiert jetzt sich das vielleicht irgendwann.
Aber man hat jetzt den Eindruck, dass die Auswirkungen auf die Sprache folgenreicher sein könnte.
Und da gibt es Widerstand in der Mehrheitsbevölkerung. Das ist ja etwas, was einen Sozialdemokraten ja doch interessieren sollte.
Ja, ich finde, dass Sozialdemokraten, überhaupt Demokraten, dem Volk aufs Maul schauen sollten, um Luther zu zitieren. Wenn ich es richtig beobachte, haben die 68er auf die deutsche Sprache kaum Wirkung gehabt. Ein paar Jargonworte sind eingegangen, während jetzt es schon erhebliche Wirkungen auf die deutsche Sprache gibt. Das kann man wollen, aber mich interessiert als Politiker viel mehr Wirklichkeitsveränderung und weniger Veränderung der Sprache.
Ist vielleicht diese Beobachtung, dass durch dort eine Minderheit, eine akademische Minderheit gegen eine größere Mehrheit wendet, einer der Gründe dafür gewesen, dass Frau Esken und Herr Kühnert auch eingeschwenkt sind in dem Streit mit Ihnen?
Ich will das nicht so grundsätzlich sehen. Sie haben nur gesehen, wie heftig die Reaktion auf Ihre Bemerkung in der eigenen Partei war. Das haben Sie gesehen.
Und das wollte man im Wahljahr schnell begraben.
Und vielleicht auch, dass es vielleicht auch nicht die angemessene Weise ist, mir gegenüber sich zu äußern.
Sie haben eben gesagt, Sie haben ein biblisches Alter, 78 Jahre. Sie sitzen hier im Schadowhaus in einem wunderschönen Büro, das der Deutsche Bundestag Ihnen zur Verfügung stellt, als ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten des Hauses. Was macht Wolfgang Thierse die ganze Woche?
Also ich mache etwas, was ich immer gemacht habe. Ich lese viel. Aber ich habe natürlich auch wirklich viel zu tun. Ich habe eine ganze Reihe Ehrenämter, gelegentlich auch Zeitkosten. Ich schreibe Beiträge, halte viele Vorträge, bin also insofern unterwegs, wenn nicht durch Corona behindert. Also ich langweile mich nicht, das ist doch wunderbar. Und da ich immer mich noch für sehr viel interessiere, ist das Leben auch noch interessant.
Also mehr Zeit fürs Privatleben nehmen Sie sich schon noch.
Ja, also mein Leben ist ruhiger geworden. Ich kann in aller Ruhe früh mit meiner Frau frühstücken. Und jetzt bin ich sogar öfter zu Hause, weil man natürlich, wie heißt das neudeutsch, mehr Homeoffice macht. Dann gehe ich ins Büro oder bin unterwegs etc. Also das Leben ist schon weniger hektisch als das eines aktiven Politikers. Gott sei Dank. Ich beneide die jetzt handelnden Personen vom Kanzler über die Außenminister bis zu den anderen nicht. Das ist ein entsetzlich hektisches Leben.
Fragen die jetzt, würde die eine neue Regierung bilden unter Führung der SPD nach Ihrem Rat?
Nein, ich kenne eine ganze Reihe von den Leuten, bin auch mit manchen im Gespräch, aber ich habe früher eher irritiert geschaut auf die Altvorderen, die da mit klugscheißerischen Äußerungen sich an die Öffentlichkeit gewandt haben. Das sollte man eher vermeiden. Gelegentlich, ganz selten, schicke ich eine ganz kleine Mail an Olaf Scholz, jedenfalls in der Vergangenheit, als er noch nicht Kanzler war, oder an andere. Aber es ist selten. Das mache ich sehr pfleglich, weil ich weiß, alles andere stößt eher auf Widerwillen.
Nun versucht man ja dieser neuen Koalition, wie man das immer so macht bei neuen politischen Konstellationen, einen Sinn, eine Richtung zu geben. Glauben Sie, dass ist diese Koalition, diese Ampelkoalition unter Führung der SPD mit Grünen und FDP ein dauerhaftes Bündnis ist oder doch letztlich doch nur das Resultat, das mathematische Resultat der letzten Bundestagswahl?
Naja, es ist ja kein mathematisches Resultat, sondern die müssen ja miteinander verhandeln und sich politisch einigen. Und ich finde, es ist ein erstaunlich guter Koalitionsvertrag zustande gekommen, ist mit vielen wichtigen Dingen, mit vielen Aufgaben, die möglicherweise mehr Zeit verlangen als die 4 Jahre. Aber ich bin kein Prophet. Ich hoffe sehr, dass die Regierungsarbeit zwischen den drei Parteien gelingt, ohne allzu viel Streit. Es wird Streit geben, das ist unvermeidbar, es sind ja verschiedene Parteien. Aber dass man sich immer wieder neu einigt und Gesetze beschließt und energisch Änderungen betreiben kann, und dann wird man sehen, in 4 Jahren, wenn das einigermaßen gut gelingt, wird es länger dauern.
Sie haben gesagt, die Klimafrage ist essentiell, super wichtig für diese Koalition, egal welche Koalition es jetzt gegeben hätte. Jetzt sind die Grünen mit dabei, wird es sicherlich Impulse geben. Gibt es ein zweites Thema, von dem Sie sagen würden, das wird auch mit Blick auf Europa oder international von großer Bedeutung sein? Naheliegend ist natürlich die Frage, die unruhige Situation im Osten Europas, Ukraine, Russland. Müssen wir fürchten, dass wir in unfriedlichere Zeiten kommen in Europa nach 75 Jahren Frieden?
Also wir sind schon in unfriedlicheren Zeiten. Und das ist eine der Herausforderungen. Was wird aus Europa? Wir erleben ja, dass es innere Zwistigkeiten gibt, das Flüchtlingsproblem spaltet, das Problem von Finanzierung spaltet. Die unterschiedlichen Stärken der beteiligten Länder haben immer auch Spaltungspotenzial. Brexit ist ein Menetekel. Und deswegen ist es eine der großen Herausforderungen und eine Verpflichtung Deutschlands, an dieser Stelle immer Europa positive Politik zu betreiben. Denn es hängt ganz wesentlich von Deutschland und vor allem mit Frankreich zusammen ab, was aus Europa wird. Und das, finde ich, ist eine der großen Herausforderungen, die sich der Regierung insgesamt stellt, nicht nur dem Außenministerium, denn das war immer. Europa ist ein Gesamtthema für die Bundesregierung.
Die Frage des Friedens, aber auch des Zusammenhalts der Europäischen Union, der demokratischen Europäischen Union.
Ja, und deswegen wird man darüber reden müssen. Was könnte das sein, was ja im Koalitionsvertrag steht, ein Europa als ein demokratischer föderaler Bundesstaat? Wie schnell will man das vorantreiben? In welchen Schritten, welche Reformen braucht man dafür? Stärkung des Europäischen Parlaments, wie stark soll der wichtige Gesichtspunkt der Subsidiarität gelten? Muss alles in Europa entschieden werden? Was kann wieder zurückkommen auf nationale oder regionale Ebenen? Darüber muss auch diskutiert werden. Ich würde mir wünschen, das sozusagen nicht Hals über Kopf zu machen. Weil ich sonst sehe, dass die Widerstandskräfte, ich denke an Polen und Ungarn, aber auch an manche andere, dann eher stärker werden. Und da sage ich nochmal, der Brexit ist ein Menetekel. Man muss wissen, in welchen Schritten man vorangeht, damit man niemanden verliert und niemand zum inneren Gegner macht.
Und ein Abbröckeln der Europäischen Union wäre für Deutschland, letztlich auch für das große Exportland Deutschland, verheerend.
Das ist so. Also wir sind im Zentrum Europas. Diese schicksalshafte Lage kann man uns nicht auswählen. Und deswegen ist ja eine der Konsequenzen aus der unseligen europäischen Geschichte, die immer auch eine Geschichte der Kriege war, die europäische Einigung. Das verdanken wir den Großvätern und Großmüttern der europäischen Einigung nach 1945. Und das ist eine bleibende Verpflichtung. Und auch unser Wohlstand, können ja alle wissen, und unser Alltag ist ja so europäisch geworden, dass man, ich glaube, die jungen Leute sich gar nicht anders mehr denken, aber man muss wissen, selbstverständlich ist das alles nicht. Es ist immer auch gefährdet.
Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierse, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.